Ja, jetzt habe ich Sven vom Netzwerk Queerer Fußball-Fanclubs im Gespräch. Das QFF ist ein Bündnis europäischer schwul-lesbischer Fußball-Fanclubs, das zur Fußball-Weltmeisterschaft 2006 von den schwul-lesbischen Fanclubs aus Berlin, Stuttgart und Dortmund gegründet wurde. Thema soll die Fußball-WM der Männer zurzeit in Katar sein. Wie könnte es auch anders sein? Die ist ja auch sehr präsent. In 11 Ländern weltweit droht für homosexuelle Handlungen die Todesstrafe, unter Umständen zumindest, darunter auch Katar. Es erscheint also fragwürdig, dass so ein Land überhaupt für eine Fußball-WM in Frage kommt. Einzelne Fußballverbände hatten sich nun zumindest so einen symbolischen Protest in Form der One-Love-Armbinde für Spielführer vorgenommen, den aber nach Drohungen von des Weltfußballverbands FIFA aufgegeben. Wie lange beschäftigt euch denn jetzt als Netzwerk schon diese WM-Vergabe an Katar?
Also die beschäftigt uns eigentlich schon, seitdem sie dahin vergeben wurde, seit 2010. Wir haben schon zu der Zeit damals darauf hingewiesen, auf die Situation in Katar, und haben auch kurze Zeit später dann eine Resolution verfasst und die an die FIFA überreicht, in der wir einfach gefordert haben, dass die WM-Vergabe auch auf die Grundsätze von Menschenrechten gestellt wird. Das ist in der Folgezeit dann zwar theoretisch in den FIFA-Statuten auch passiert, aber leider merkt man davon in der Realität eigentlich bisher noch relativ wenig.
Ihr habt jetzt auch einen offenen Brief formuliert und adressiert an den Deutschen Fußballbund, den dann noch an die Verbände in England, in Schweiz und in Niederlanden, also alles Verbände, die mit der One-Love-Armbinde auflaufen wollten und wo ihr auch queere Fußball-Fanclubs als Mitglied in eurem Netzwerk habt. Ja, beschreibt vielleicht mal eure Haltung zu diesem Einknicken und den Brief eben.
Ja, also wir waren sehr bestürzt, als die Nachricht kam, dass die Verbände eben gesagt haben, dass sie die Binde dann doch nicht tragen, weil wir gedacht haben, das ist immerhin etwas. Das ist natürlich immer noch ein Kompromiss gewesen. Das haben wir auch von Anfang an gesagt. Aber das war immerhin so ein kleines Zeichen, das da gesetzt werden sollte von diesen Verbänden. Und wir haben dann daraufhin gesagt, okay, da müssen wir jetzt tätig werden. Da müssen wir was tun und haben innerhalb relativ kurzer Zeit dann uns entschieden, eben diesen offenen Brief zu schreiben und den an die Verbände unserer Mitgliedsorganisationen zu senden, also eben die genannten England, Schweiz, Niederlande und Deutschland. Und was uns eben besonders wichtig ist, ist, dass die Verbände uns gegenüber einfach offen darlegen, wie das überhaupt dazu gekommen ist. Also diese ganze Entwicklung, es war ja anfangs, gab es so ein paar Gerüchte, dass die FIFA das vielleicht nicht zulassen würde, und dann ging es eben hin und her mit irgendwelchen Bestrafungen, die dafür erfolgen sollten. Am Ende ist es dann wohl offensichtlich die gelbe Karte geworden, die es hätte geben sollen. Und wir wollen einfach von den Verbänden transparent dargelegt bekommen, was da passiert ist und wie es soweit kommen konnte.
Jetzt wird da häufig in den Reaktionen, die sind sehr ambivalent, da wird auch so eine Doppelmoral häufig angeprangert, weil es natürlich erstmal nur um ein Symbol geht und gleichzeitig die Bundesrepublik ja mit Katar auch ganz gute Geschäfte macht. Was haltet ihr davon, den Verzicht auf Symbol so zu rechtfertigen? Also dass das jetzt eben, das hat ja auch der FIFA-Präsident so argumentiert, dass das eben so eine Doppelmoral ist.
Ja, also lieber Doppelmoral als gar keine Moral. Also uns ist auch klar, dass sicher auch hierzulande und auch in Zentraleuropa nicht alles immer super ist. Und dass man natürlich auch wirtschaftliche Beziehungen zu Ländern unterhält, in denen solche Zustände herrschen, das ist uns natürlich auch klar aus gewissen Gesichtspunkten. Also sei es einmal, weil vielleicht Bodenschätze dort vorhanden sind, die es anderswo nicht gibt, die aber trotzdem benötigt werden. Und von daher gibt es da schon eine gewisse Notwendigkeit, auch mit diesen Ländern zusammenzuarbeiten. Aber für uns ist eben einfach wichtig, dass man dann auch darauf drängt, dass sich dort etwas tut und dort etwas ändert. Und das würden wir eben schon gerne sehen. Das würden wir natürlich nicht nur vom Fußball gerne sehen, sondern natürlich auch von der großen Politik.
Ihr habt jetzt Gesprächsbedarf geäußert. Hättet ihr das lieber gesehen, dass dann vielleicht auch sowas wie eine gelbe Karte dann riskiert worden wäre von den einzelnen Mannschaften?
Ja, also Ich sag's mal so, ich hätte mir schon gewünscht, dass man ein bisschen mutiger ist, was das Thema angeht. Also ob der Schiedsrichter sie dann tatsächlich zeigt, ist ja immer noch die andere Frage. Ich gehe allerdings davon aus, dass die Schiedsrichter bei der WM das gemacht haben, weil die ja auch am selben Tropf hängen und ihre eigenen Karrieren natürlich auch entsprechend ein Stück weit davon abhängen. Und gehe eben davon aus, dass es diese gelbe Karte tatsächlich gegeben hätte. Nun ist es bei der deutschen Mannschaft, wo Manuel Neuer der Kapitän ist, aus meiner Sicht noch relativ einfach zu verkraften, so eine gelbe Karte, weil ein Torwart in aller Regel aus dem normalen Spiel raus eher selten eine gelbe Karte bekommt. Das heißt, diese Befürchtung, dann mit der zweiten gelben Karte im Spiel gesperrt zu sein, die wäre jetzt bei ihm weniger drängend gewesen als vielleicht bei einem Kapitän, der Abwehrspieler ist und der eben auch mal in riskante Zweikämpfe gehen muss und dann natürlich auch eine gelbe Karte unter Umständen riskieren kann. Also man muss das schon ein Stück weit abwägen, das kann ich auch verstehen. Ich kann auch verstehen, dass der sportliche Erfolg für die Teams bei so einer Weltmeisterschaft an erster Stelle steht. Von daher habe ich schon ein gewisses Verständnis dafür, dass man das vielleicht nicht unbedingt riskieren wollte, bei Feldspielern zumindest, diese gelbe Karte in Anführungszeichen für nichts zu bekommen. Was uns daran an dieser angedrohten Strafe aber viel mehr ärgert, ist einfach, dass die FIFA das erste Mal in der Geschichte eine sportliche Bestrafung androht für eine Handlung, die auf dem Feld passiert, die jetzt nicht direkt mit dem Spiel in Verbindung steht.
Wäre denn das überhaupt regelkonform, also so für Kleidungsdetails Karten zu verteilen? Das gibt es ja, glaube ich, schon für Trikot ausziehen oder so, wenn ich nicht irre. Gibt es sowas, eine rechtliche Grundlage sozusagen in den Regeln?
Das müsste man natürlich noch abklären lassen. Das ist ja auch das, was wir auch in dem offenen Brief gefordert haben, dass die Verbände einfach die rechtlichen Mittel ausschöpfen und da einfach mal abklären lassen, ob das überhaupt statthaft ist, diese Bestrafung zu geben. Ich persönlich bezweifle es, aber bin natürlich jetzt auch kein Jurist.
Manchmal wurde jetzt auch schon gesagt, dass diese Symbolpolitik auch ein bisschen zu sehr ablenkt von noch katastrophaleren Schauplätzen von Homophobie, wie etwa dem Iran oder den USA und anderen westlichen Ländern, wo es homophobe Attentate wie jüngst das in Colorado gibt. Und ja, es gab ja auch andere symbolische Handlungen, wie eben von der iranischen Nationalmannschaft, die eben verweigert haben, die Hymne zu singen, was vielleicht auch dann noch mehr als symbolische Konsequenzen eben haben könnte. Aber das vielleicht wie die vorherige Frage so ein bisschen, man kann das vielleicht nicht miteinander aufwiegen einfach, oder? Wie siehst du das?
Ja, das würde ich schon auch sagen. Also natürlich habe ich allergrößten Respekt vor den iranischen Spielern, die da die Hymne nicht mitgesungen haben, denn bei denen gehe ich tatsächlich davon aus, dass die, wenn sie zurückkommen in den Iran, ganz andere Bestrafungen unter Umständen bekommen werden als eine gelbe Karte. Natürlich wird die Welt auch draufschauen und es wird ja vieles wahrscheinlich auch hinter verschlossenen Türen passieren. Aber also ich denke, dass das ein ganz, ganz anderes und viel, viel stärkeres Symbol war, als jetzt diese Binde zu tragen. Von daher glaube ich einfach, dass man ja, dass das schon in gewisser Weise einfach nicht vergleichbar ist, diese beiden Symbole nebeneinander zu haben. Ich denke, was die iranischen Spieler gemacht haben, da geht es tatsächlich dann um Leib und Leben und das ist schon eine starke Geschichte.
Was anderes jetzt natürlich der persönliche Umgang mit der Fußball-WM. Es gab vorher ja schon so eine Bewegung, die so einen persönlichen Boykott gefordert hat, dass Menschen sich das einfach nicht angucken sollen. Das ist natürlich leicht gesagt, wenn man sich sowieso nicht für Fußball interessiert. Aber wenn man sich dafür interessiert, ist ja vielleicht doch auch ganz interessant, auch auf eben so Symbole zu achten. Guckst du dir selber eigentlich jetzt die Spiele an und wie bist du dann auch gespannt auf vielleicht andere symbolische Haltungen, die vielleicht in der WM vorkommen, wie zum Beispiel dieses symbolische Mund zu halten der deutschen Fußballnationalmannschaft?
Also ich habe bisher noch keins der Spiele geguckt. Bin auch so ein bisschen stolz auf mich, dass ich das geschafft habe. Denn also ich bin natürlich großer Fußballfan und bei anderen Weltmeisterschaften habe ich eben auch versucht, so viel wie möglich zu schauen, wenn es sich zeitlich irgendwie einrichten ließ. Aber diesmal habe ich einfach gesagt, ich möchte auch für mich dieses Symbol einfach setzen und das nicht noch unterstützen, dadurch, dass ich es schaue. Ich kann für mich nicht hundertprozentig sagen, ob ich gar kein Spiel schauen werde. Also da will ich auch ganz ehrlich zu mir selbst sein. Ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht im Verlauf der WM dann doch das eine oder andere Spiel schauen werde. Aber bisher habe ich noch keins geschaut und möchte das auch so weit wie möglich eben einfach durchziehen. Und jetzt zumindest in dieser Vorrunde, denke ich, wird mir das auch gelingen. Wie es danach ist, muss man noch sehen. Ich habe allerdings auch absolut kein Problem damit, wenn andere Fans sagen, sie schauen die Spiele. Denn man kann natürlich schon auch so argumentieren, dass man, wenn man hinschaut, viel mehr sieht, als wenn man nicht hinschaut. Das sehe ich schon auch ein.
Für euch ist das ja auch nicht die erste Fußball-WM. Ihr wart auch schon 2018 in Russland, als die WM dort war, aktiv. Was für Erfahrungen habt ihr da gemacht? Ihr habt ja auch Aktionen gemacht sozusagen.
Genau, also wir haben damals auch Demonstrationen gemacht vor den konsularischen Vertretungen von Russland und unter dem, das Motto hieß damals To Russia with Love. Und das war eigentlich schon auch ganz, also hat auch so ein bisschen Aufsehen erregt, hat natürlich an der Situation in Russland überhaupt nichts geändert, da müssen wir uns auch nichts vormachen. Wir haben in Russland tatsächlich auch eigene Vertreter, also es waren drei Männer, von daher kann man auch Vertreter sagen, dort vor Ort gehabt, die auch vor Ort eben die Situation so ein bisschen mit beobachtet haben und auch teilweise auch dabei waren, wenn da so kleinere Aktionen von der russischen Community gemacht wurden. Die sind damals während der WM auch so einigermaßen geduldet worden. Wir wissen aber auch aus Berichten von Menschen, die vor Ort leben, dass es danach eher wieder in die andere Richtung gegangen ist und sich nichts verbessert hat dadurch. Und das ist natürlich auch in Katar zu befürchten. Es kann sein, dass es jetzt, außer dass den Zuschauenden die Regenbogensymbole abgenommen werden, keine größeren Bestrafungen passieren während der WM. Wir glauben aber, dass einfach danach sich da nichts nachhaltig ändern wird dran.
Genau, die Zuschauer sind ja auch noch ein Akteur. Ich glaube, ich habe neulich davon gehört, dass so ein Flitzer sozusagen mit einer Regenbogenflagge dann über den Platz geflitzt ist. Ist sowas, ist ja dann noch was Zusätzliches sozusagen, vielleicht neben dieser offiziellen Symbolik der Mannschaften. Denkst du, dass da vielleicht auch noch mehr zu erwarten ist?
Da bin ich sehr gespannt drauf. Also er hat ja nicht nur die Regenbogenflagge gehabt, er hat ja gleichzeitig auch noch auf die Situation im Iran und auf den Ukraine-Krieg hingewiesen. Also er hat gleich drei in einem gemacht, der gute Mensch. Und da muss ich schon sagen, da ziehe ich auch den Hut vor, sage ich auch Respekt, hey. Zumal es offensichtlich der internationalen Regie nicht gelungen ist, ihn komplett aus dem Bild auszublenden. Also es ist wohl auch mal kurz tatsächlich zu sehen gewesen mit dem Shirt und der Flagge. Und das finde ich schon recht stark, muss ich sagen. Ich kann mir vorstellen, dass es noch Planungen gibt von anderen Menschen, sowas auch zu tun. Ich kann mir auf der anderen Seite aber auch vorstellen, dass die lokalen Behörden vor Ort und die Sicherheitskräfte vor Ort da noch viel, viel mehr ein Auge jetzt drauf haben werden und das vermutlich dann versuchen werden, im Keim zu ersticken.
Unsere Hochachtung. Wie bist du eigentlich zum queeren Fußball-Fanclub-Netzwerk gekommen? Auch über die Zuneigung zu einem spezifischen Verein, nehme ich an, oder? Wie ist das bei dir gelaufen?
Richtig, genau. Also ich bin von Beginn an bei Queerpass Bayern mit dabei, dem ersten queeren Fanclub des FC Bayern. Und habe dann auch die ersten Schritte von QFF direkt mitgemacht. Wir haben uns damals in Dortmund das erste Mal getroffen mit verschiedenen Fanclub-VertreterInnen. Und daraus ist dann später QFF entstanden. Also ich bin da tatsächlich ein Urgestein und von Anfang an mit dabei gewesen.
Das Netzwerk hat sich dann ja auch internationalisiert. Da sind noch Fanclubs aus England, den Niederlanden und der Schweiz dazugekommen. Hält denn das jetzt überhaupt noch zusammen? Ist das jetzt nicht auch ganz schön komplex geworden, sozusagen, das Netzwerk?
Ja, es ist schon komplex, aber und es gibt natürlich auch immer mal Hochs und Tiefs der einzelnen Fanclubs. dass die mal etwas größer werden und dann vielleicht auch wieder etwas kleiner, bis hin zu, dass sie fast von der Bildfläche verschwinden. Aber so im Großen und Ganzen haben wir schon einen recht guten Zusammenhalt, auch was die internationale Zusammenarbeit angeht, mit den Schweizern, den Niederländern und den englischen Vertretern. Und bekommen das auch ganz gut auf die Reihe, auch mit den ja doch dann existierenden leichten Sprachbarrieren. Jetzt haben wir Deutsch und Englisch in aller Regel als Sprachen, in denen wir uns miteinander unterhalten. Die Niederländer können auch zumindest sehr gut Deutsch verstehen, nicht unbedingt sprechen. Da machen wir es dann oft so, dass wir Deutsch reden und sie dann auf Englisch antworten zum Beispiel. Und mit den Engländern, da ist es dann halt eher auf Englisch.
Macht das auch Spaß? Also gibt es auch einen gegenseitigen Austausch dann zwischen den verschiedenen Fanclubs?
Ja, also wir versuchen schon uns auch so ein bisschen so gegenseitig auch Sachen abzugucken, wenn Aktionen gemacht werden von den einzelnen Fanclubs, dass man dann sagt, hey, das können wir vielleicht hier bei uns auch mal machen. Das gibt es auf jeden Fall. Und worauf wir auch relativ großen Wert legen, das ist, dass die Fanclubs auch sich gegenseitig auch begegnen, wenn die beiden Mannschaften gegeneinander spielen, um eben auch so ein bisschen in der Öffentlichkeit zu zeigen, hey, es geht, dass das Herz für verschiedene Farben schlägt, man aber trotzdem in der Sache vereint ist und gemeinsam für die gleichen Ziele auch kämpft.
Gleichzeitig seid ihr, glaube ich, auch noch Mitglied in anderen Verbänden, zum Beispiel BAF. Gibt es da noch das Bündnis aktiver Fußballfans oder ist das auch für euch noch so eine Front, wo ihr aktiv seid?
Ja, also wir sind vor allem bei Football Supporters Europe, bei FSI, auch mit engagiert und kümmern uns da genauso wie auch bei unseren Gesprächen in der AG Fankulturen von DFB und DFL auch um andere Fanthemen, die jetzt nicht unbedingt direkt was mit LGBTIQ+ zu tun haben und versuchen auch da uns einzubringen. Und das hilft uns natürlich dann auch, um noch andere Verbündete nicht aus der Szene und Community zu finden, die uns dann auch bei unseren Anliegen wiederum unterstützen. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Sache.
Zum Schluss kannst du vielleicht nochmal eure Internetpräsenz durchsagen und vielleicht auch noch so, was ihr euch sonst gerade noch so beschäftigt, außer die Fußball-WM. Falls es sowas gibt.
Ja, natürlich beschäftigen uns als Vereinsfans vor allen Dingen jeweils unsere Vereine. Also es ist auch tatsächlich so, dass es bei unseren Mitgliedsorganisationen einige gibt, die ohnehin und schon immer kaum oder gar keine Länderspiele schauen, sondern sich tatsächlich nur auf ihren Verein konzentrieren. Und in den Vereinen haben wir häufig dann noch andere Themen, die wir eben behandeln, wie zum Beispiel das Thema Fanutensilien ist immer wieder ein großes Thema, wo wir uns auch gerne mit einmischen und versuchen uns da auch einzubringen, dass da Lösungen gefunden werden, dass die Leute eben auch entsprechend ihre Fahnen oder Banner oder Ähnliches auch mit ins Stadion nehmen können. Und dann hattest du noch gefragt nach der Internetpräsenz. Also im Internet sind wir unter queerfootballfanclubs.org zu finden. Darüber hinaus sind wir auch bei Twitter aktiv mit den Accounts qff.de, qff.org, qff.ch, qff.nl und haben auch bei Instagram und bei Facebook jeweils eine Gruppe bzw. eine Seite.
Jetzt haben wir ja sehr auf Katar geschaut. Seid ihr denn mit der Arbeit in den nationalen Verbänden in Sachen Homophobie zufrieden oder gibt es da auch noch Stellen, wo ihr euch mehr bessere Kommunikation wünschen würdet?
Also wir haben mit den Verbänden, mit denen wir zusammenarbeiten, eigentlich recht gute Erfahrungen gemacht in den letzten Jahren. Da hat sich einiges getan, genauso wie bei den Vereinen. Die Verbände versuchen auch, die Themen ernst zu nehmen, die uns bewegen. Und wir fühlen uns da relativ gut aufgehoben. Mehr geht immer, das weiß man aus eigener Erfahrung. Aber wir sind da schon recht zufrieden mit, dass da eine Entwicklung tatsächlich in die richtige Richtung stattfindet.
Ja, dann bedanke ich mich sehr für das Gespräch bei Sven vom Netzwerk Queerer Fußballfanclubs. Zum Abschluss vielleicht noch die Frage, wer wird Weltmeister?
Das ist im Moment, glaube ich, noch ganz, ganz schwierig zu beantworten. Ich glaube, es gibt natürlich so die üblichen Verdächtigen wie Brasilien oder Frankreich, die sicher relativ weit oben auf dem Zettel stehen, vielleicht sogar auch England. Aber also da ich ja nun auch noch kein Spiel gesehen habe, kann ich es auch und nur die Ergebnisse so ein bisschen mitverfolgt habe, kann ich es auch noch relativ schwierig beurteilen, wie überzeugend die Leistungen jeweils waren. Aber ich denke, die drei Länder gehören zu den Top-Favoriten.